Wütender er sich innerlich fühlte, desto mehr drängte es ihn, eine Glut in sich zu wecken. Es kamen ihm Erinnerungen an die Zeiten, wo alles in ihm sich drängte, wo er unter all seinen Empfindungen keuchte und jetzt so tot. Er verzweifelte an sich selbst. Dann warf er sich nieder, er rang die Hände. Er rührte alles in sich auf, aber tot, tot. Dann flehte er, Gott möge ein Zeichen an ihm tun, dann wühlte er in sich, fastete, lag träumend am Boden. Am dritten Hornung hörte er, ein Kind in Fudai sei gestorben, das Friederike hieß. Er fasste es auf wie eine fixe Idee. Er zog sich in sein Zimmer und fastete einen Tag. Am vierten trat er plötzlich ins Zimmer zu Madame Oberlin. Er hatte sich das Gesicht mit Asche beschmiert und forderte einen alten Sack. Sie erschrak. Man gab ihm, was er verlangte. Er wickelte den Sack um sich wie ein Büßner und schlug den Weg nach Fude ein. Die Leute im Tale waren ihn schon gewohnt. Man erzählte sich allerlei Seltsames von ihm. Er kam ins Haus, wo das Kind lag. Die Leute gingen gleichgültig ihrem Geschäfte nach. Man wies ihm eine Kammer. Das Kind lag im Hemde auf Stroh auf einem Holztisch. Lenz schauderte, wie er die kalten Glieder berührte und die halb geöffneten gläsernen Augen sah. Das Kind kam ihm so verlassen vor und er sich so allein und einsam. Er warf sich über die Leiche nieder. Der Tod erschreckte ihn, ein heftiger Schmerz fasste ihn. Diese Züge, dieses stille Gesicht sollte verwesen. Er warf sich nieder. Er betete mit allem Jammer der Verzweiflung, wie er schwach und unglücklich sei, dass Gott ein Zeichen an ihm tue und das Kind beleben möge. Dann sank er ganz in sich und wühlte all seinen Willen auf einen Punkt, so saß er lange starr. Dann erhob er sich und fasste die Hände des Kindes und sprach laut und fest: »Stehe auf und wandle!« Aber die Wände hallten ihm nüchtern den Ton nach, dass es zu spotten schien, und die Leiche blieb kalt. Da stürzte er halb wahnsinnig nieder, dann jagte es ihn auf, hinaus ins Gebirg. Wolken zogen rasch über den Mond, bald alles im Finstern, bald zeigten sie die nebelhaft verschwindende Landschaft im Mondschein. Er rannte auf und ab. In seiner Brust war ein Triumphgesang der Hölle. Der Wind klang wie ein Titanenlied. Es war ihm, als könnte er eine ungeheure Faust hinauf in den Himmel ballen und Gott herbeireißen und zwischen seinen Wolken schleifen, als könnte er die Welt mit den Zähnen zermalmen und sie dem Schöpfer ins Gesicht speien. Er schwur, er lästerte, so kam er auf die Höhe des Gebirges und das ungewisse Licht dehnte sich hinunter, wo die weißen Steinmassen lagen und der Himmel war ein dummes blaues Aug und der Mond stand ganz lächerlich drin, einfältig. Lenz musste laut lachen, und mit dem Lachen griff der Atheismus in ihn und fasste ihn ganz sicher und ruhig und fest. Er wusste nicht mehr, was ihn vorhin so bewegt hatte. Es fror ihn. Er dachte, er wolle jetzt zu Bett gehen, und er ging kalt und unerschütterlich durch das unheimliche Dunkel. Es war ihm alles leer und hohl. Er musste laufen und ging zu Bette. Am folgenden Tag befiel ihn ein großes Grauen vor seinem gestrigen Zustande. Er stand nun am Abgrund, wo eine wahnsinnige Lust ihn trieb, immer wieder hineinzuschauen und sich diese Qual zu wiederholen. Dann steigerte sich seine Angst, die Sünde wider den Heiligen Geist stand vor ihm. Einige Tage darauf kam Oberlin aus der Schweiz zurück, viel früher, als man es erwartet hatte. Lenz war darüber betroffen. Doch wurde er heiter, als Oberlin ihm von seinen Freunden im Elsass erzählte. Oberlin ging dabei im Zimmer hin und her und packte aus, legte hin. Dabei erzählte er von Pfeffel das Leben eines Landgeistlichen, glücklich preisend. Dabei ermahnte er ihn, sich in den Wunsch seines Vaters zu fügen, seinem Berufe gemäß zu leben, heimzukehren. Er sagte ihm, Ehre Vater und Mutter und dergleichen mehr. Über dem Gespräch geriet Lenz in heftige Unruhe. Er stieß tiefe Seufzer aus, Tränen drangen ihm aus den Augen. Er sprach abgebrochen. »Ja, ich halte es aber nicht aus. Wollen Sie mich verstoßen? Nur in Ihnen ist der Weg zu Gott. Doch mit mir ist's aus. Ich bin abgefallen, verdammt in Ewigkeit. Ich bin der ewige Jude.« Oberlin sagte ihm, dafür sei Jesus gestorben. Er möge sich brünstig an ihn wenden und er würde teilhaben an seiner Gnade. Lanz erhob das Haupt, rang die Hände und sagte, »Ach, ach, göttlicher Trost!« Dann frug er plötzlich freundlich, was das Frauenzimmer machte. Oberlin sagte, er wisse von nichts, er wolle ihm aber in allem helfen und raten, er müsse ihm aber Ort, Umstände und Personen angeben. Er antwortete nichts wie gebrochene Worte, »Ach, sie ist tot. Lebt sie noch? Du Engel, sie liebt mich, ich liebte sie, sie war's würdig, o du Engel, verfluchte Eifersucht, ich habe sie aufgeopfert, sie liebte noch einen andern, ich liebte sie, sie war's würdig, o gute Mutter, auch die liebte mich, ich bin ein Mörder.« Oberlin versetzte, »Vielleicht lebten alle diese Personen noch, vielleicht vergnügt. Es möge sein, wie es wolle, so könne und werde Gott, wenn er sich zu ihm bekehrt haben würde, diesen Personen auf sein Gebet und Tränen so viel Gutes erweisen, dass der Nutzen, den sie alsdann von ihm hätten, den Schaden, den er ihnen zufügte, vielleicht weit überwiegen würde.« Er wurde darauf nach und nach ruhiger und ging wieder an sein Mahnen. Den Nachmittag kam er wieder, auf der linken Schulter hatte er ein Stück Pelz und in der Hand ein Bündel Gerten, die man Oberlin nebst einem Briefe für Lenz mitgegeben hatte. Er reichte Oberlin die Gerten mit dem Begehren, er sollte ihn damit schlagen. Oberlin nahm die Gerten aus seiner Hand, drückte ihm einige Küsse auf den Mund und sagte, dies wären die Streiche, die er ihm zu geben hätte. Er möchte ruhig sein, seine Sache mit Gott allein ausmachen, alle möglichen Schläge würden keine einzige seiner Sünden tilgen. Dafür hätte Jesus gesorgt. Zu dem möchte er sich wenden. Er ging. Beim Nachtessen war er wie gewöhnlich etwas tiefsinnig. Doch sprach er von allerlei, aber mit ängstlicher Hast. Um Mitternacht wurde Oberlin durch ein Geräusch geweckt. Lenz rannte durch den Hof, rief mit hohler, harter Stimme den Namen Friederike, mit äußerster Schnelle, Verwirrung und Verzweiflung ausgesprochen. Er stürzte sich dann in den Brunnentrog, patschte darin wieder heraus und herauf in sein Zimmer, wieder herunter in den Trog und so einige Male, endlich wurde er still. Die Mägde, die in der Kinderstube unter ihm schliefen, sagten, sie hätten oft in Sonderheit, aber in selbiger Nacht, ein Brummen gehört, das sie mit nichts als mit dem Tone einer Haberpfeife zu vergleichen wüssten. Vielleicht war es sein Winseln mit hohler, fürchterlicher, verzweifelnder Stimme. Am folgenden Morgen kam Lenz lange nicht. Endlich ging Oberlin hinauf in sein Zimmer, er lag im Bett, ruhig und unbeweglich. Oberlin musste lange fragen, ehe er Antwort bekam, endlich sagte er, »Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie, die Langeweile, oh, so langweilig, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich habe schon allerlei Figuren an die Wand gezeichnet.« Oberlin sagte ihm, er möge sich zu Gott wenden. Da lachte er und sagte, »Ja, wenn ich so glücklich wäre wie Sie, einen so behaglichen Zeitvertreib aufzufinden, ja, man könnte sich die Zeit schon so ausfüllen, alles aus Müßiggang, denn die meisten beten aus Langeweile, die anderen verlieben sich aus Langeweile, die dritten sind tugendhaft, die vierten lasterhaft und ich gar nichts, gar nichts. Ich mag nicht einmal mich umbringen, es ist zu langweilig.« O Gott, in deines Lichtes Welle, in deines glühenden Mittagshelle, sind meine Augen wundgewacht, wird es denn niemals wieder Nacht? Oberlin blickte ihn unwillig an und wollte gehen. Lenz huschte ihm nach, und indem er ihn mit unheimlichen Augen ansah, »Sehen Sie, jetzt kommt mir doch was ein, wenn ich nur unterscheiden könnte, ob ich träume oder wache. Sehen Sie, das ist sehr wichtig, wir wollen es untersuchen.« Er huschte dann wieder ins Bett. Den Nachmittag wollte Oberlin in der Nähe einen Besuch machen. Seine Frau war schon fort. Er war im Begriff wegzugehen, als es an seine Tür klopfte und Lenz hereintrat mit vorwärts gebogenem Leib, niederwärts hängendem Haupt, das Gesicht über und über und das Kleid hier und da mit Asche bestreut, mit der rechten Hand den linken Arm halten. Er bat Oberlin, ihm den Arm zu ziehen, er hätte ihn verrenkt. Er hätte sich zum Fenster heruntergestürzt, weil es aber niemand gesehen, wollte er es auch niemand sagen. Oberlin erschrak heftig, doch sagte er nichts, er tat, was Lenz begehrte. Zugleich schrieb er an den Schulmeister in Belfoss, er möge herunterkommen, und gab ihm Instruktionen, dann ritt er weg. Der Mann kam, Lenz hatte ihn schon oft gesehen und hatte sich an ihn attachiert. Er tat, als hätte er mit Oberlin etwas reden wollen, wollte dann wieder weg. Lenz bat ihn zu bleiben, und so blieben sie beisammen. Lenz schlug noch einen Spaziergang nach Fude vor. Er besuchte das Grab des Kindes, das er hatte erwecken wollen, kniete zu verschiedenen Malen nieder, küsste die Erde des Grabes, schien betend, doch mit großer Verwirrung, riss etwas von der auf dem Grab stehenden Blume ab, als ein Andenken, ging wieder zurück nach Waldbach, kehrte wieder um und Sebastian mit. Bald ging er langsam und klagte über große Schwäche in den Gliedern, dann ging er mit verzweifelnder Schnelligkeit, die Landschaft beängstigte ihn, sie war so eng, dass er an alles zu stoßen fürchtete. Ein unbeschreibliches Gefühl des Missbehagens befiel ihn, sein Begleiter ward ihm endlich lästig, auch mochte er seine Absicht erraten und suchte Mittel, ihn zu entfernen. Sebastian schien ihm nachzugeben, fand aber heimlich Mittel, seinen Bruder von der Gefahr zu benachrichtigen, und nun hatte Lenz zwei Aufseher statt einen. Er zog sie wacker herum, endlich ging er nach Waldbach zurück, und da sie nahe an dem Dorf waren, kehrte er wie ein Blitz wieder um und sprang wie ein Hirsch gen Fude zurück. Die Männer setzten ihm nach. Indem sie ihn in Fude suchten, kamen zwei Krämer und erzählten ihnen, man hätte in einem Hause einen Fremden gebunden, der sich für einen Mörder ausgäbe, aber gewiss kein Mörder sein könne. Sie liefen in dies Haus und fanden es so. Ein junger Mensch hatte ihn auf sein ungestümes Dringen in der Angst gebunden. Sie banden ihn los und brachten ihn glücklich nach Waldbach, wohin Oberlin indessen mit seiner Frau zurückgekommen war. Er sah verwirrt aus, da er aber merkte, dass er liebreich und freundlich empfangen wurde, bekam er wieder Mut. Sein Gesicht veränderte sich vorteilhaft, er dankte seinen beiden Begleitern freundlich und zärtlich, und der Abend ging ruhig herum. Oberlin bat ihn inständig, nicht mehr zu baden, die Nacht ruhig im Bett zu bleiben und, wenn er nicht schlafen könne, sich mit Gott zu unterhalten. Er versprach's und tat es so die folgende Nacht. Die Mägde hörten ihn fast die ganze Nacht hindurch beten. Den folgenden Morgen kam er mit vergnügter Miene auf Oberlins Zimmer. Nachdem sie Verschiedenes gesprochen hatten, sagte er mit ausnehmender Freundlichkeit, »Liebster Herr Pfarrer, das Frauenzimmer, wovon ich Ihnen sagte, ist gestorben. Ja, gestorben, der Engel.« »Woher wissen Sie das?« »Hieroglyphen, Hieroglyphen.« Und dann zum Himmel geschaut und wieder, ja, gestorben, Hieroglyphen. Es war dann nichts weiter aus ihm zu bringen. Er setzte sich und schrieb einige Briefe, gab sie sodann Oberlin mit der Bitte, einige Zeilen dazuzusetzen. Sein Zustand war indessen immer trostloser geworden. Alles, was er an Ruhe aus der Nähe Oberlins und aus der Stille des Tals geschöpft hatte, war weg. Die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuren Riss. Er hatte keinen Hass, keine Liebe, keine Hoffnung. Eine schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe. Sie auszufüllen. Er hatte nichts. Was er tat, tat er nicht mit Bewusstsein. Und doch zwang ihn ein innerlicher Instinkt. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, dass er beständig laut mit sich redete, rief und dann erschrak er wieder, und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Im Gespräch stockte er oft. Eine unbeschreibliche Angst befiel ihn, er hatte das Ende seines Satzes verloren, dann meinte er, er müsse das zuletzt gesprochene Wort behalten und immer sprechen, nur mit großer Anstrengung unterdrückte er diese Gelüste. Es bekümmerte die guten Leute tief, wenn er manchmal in ruhigen Augenblicken bei ihnen saß und unbefangen sprach, und er dann stockte und eine unaussprechliche Angst sich in seinen Zügen malte. Er die Personen, die ihm zunächst saßen, krampfhaft am Arm fasste und erst nach und nach wieder zu sich kam. War er allein oder las er, war es noch ärger, all seine geistige Tätigkeit blieb manchmal mit einem Gedanken hängen. Dachte er an eine fremde Person oder stellte er sich lebhaft vor, so war es ihm, als würde er sie selbst. Er verwirrte sich ganz, und dabei hatte er einen unendlichen Trieb, mit allem um ihn im Geiste willkürlich umzugehen. Die Natur, Menschen, nur Oberlin ausgenommen, alles traumartig kalt. Er amüsierte sich, die Häuser auf die Dächer zu stellen, die Menschen an- und auszukleiden, die wahnwitzigsten Possen auszusinnen. Manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding, das er gerade im Sinn hatte, auszuführen, und dann schnitt er eine entsetzliche Fratzen. Einst saß er neben Oberlin, die Katze lag gegenüber auf einem Stuhl, plötzlich wurden seine Augen starr, er hielt sie unverrückt auf das Tier gerichtet, dann glitt er langsam den Stuhl herunter, die Katze ebenfalls, sie war wie bezaubert von seinem Blick, sie geriet in ungeheure Angst, sie sträubte sich scheu. Lenz mit den nämlichen Tönen, mit fürchterlich entstelltem Gesicht, wie in Verzweiflung, stürzten beide aufeinander los. Da endlich erhob sich Madame Oberlin, um sie zu trennen. Dann war er wieder tief beschämt. Die Zufälle des Nachts steigerten sich aufs Schrecklichste. Nur mit der größten Mühe schlief er ein, während er zuvor noch die schreckliche Leere zu füllen versucht hatte. Dann geriet er zwischen Schlaf und Wachen in einen entsetzlichen Zustand. Er stieß an etwas Grauenhaftes, Entsetzliches. Der Wahnsinn packte ihn, er fuhr mit fürchterlichem Schreien in Schweiß gebadet auf, und erst nach und nach fand er sich wieder. Er musste dann mit den einfachsten Dingen anfangen, um wieder zu sich zu kommen. Eigentlich nicht er selbst tat es, sondern ein mächtiger Erhaltungstrieb. Es war, als sei er doppelt, und der eine Teil suchte den anderen zu retten und rief sich selbst zu. Er erzählte, er sagte in der heftigsten Angst Gedichte her, bis er wieder zu sich kam. Auch bei Tage bekam er diese Zufälle, sie waren dann noch schrecklicher, denn sonst hatte ihn die Helle davor bewahrt. Es war ihm dann, als existiere er allein, als bestünde die Welt nur in seiner Einbildung, als sei nichts als er, er sei das ewig Verdammte, der Satan, allein mit seinen folternden Vorstellungen. Er jagte mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch, und dann sagte er, konsequent, konsequent, wenn jemand was sprach, inkonsequent, inkonsequent. Es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns, eines Wahnsinns durch die Ewigkeit. Der Trieb der geistigen Erhaltung jagte ihn auf. Er stürzte sich in Oberlins Arme, er klammerte sich an ihn, als wolle er sich in ihn drängen. Er war das einzige Wesen, das für ihn lebte und durch den ihn ihm wieder das Leben offenbart wurde. Allmählich brachten ihn Oberlins Worte dann zu sich. Er lag auf den Knien vor Oberlin, seine Hände in den Händen Oberlins, sein mit kaltem Schweiß bedecktes Gesicht auf dessen Schoß, am ganzen Leibe bebend und zitternd. Oberlin empfand unendliches Mitleid. Die Familie lag auf den Knien und betete für den Unglücklichen. Die Mägde flohen und hielten ihn für einen Besessenen. Und wenn er ruhiger wurde, war es wie der Jammer eines Kindes. Er schluchzte, er empfand ein tiefes, tiefes Mitleid mit sich selbst. Das waren auch seine seligsten Augenblicke. Oberlin sprach ihm von Gott. Lenz wand sich ruhig los und sah ihn mit einem Ausdruck unendlichen Leidens an und sagte endlich: »Aber ich, wär ich allmächtig, sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das Leiden nicht ertragen. Ich würde retten, retten. Ich will ja nichts als Ruhe, Ruhe, nur ein wenig Ruhe und schlafen können.« Oberlin sagte, dies sei eine Profanation. Lenz schüttelte trostlos mit dem Kopfe. Die halben Versuche zum Entleiben, die er indes fortwährend machte, waren nicht ganz ernst. Es war weniger der Wunsch des Todes, für ihn war ja keine Ruhe und Hoffnung im Tod. Es war mehr in Augenblicken der fürchterlichsten Angst oder der dumpfen, ans Nichtsein grenzenden Ruhe ein Versuch, sich zu sich selbst zu bringen durch physischen Schmerz. Augenblicke, wenn sein Geist sonst auf irgendeiner wahnwitzigen Idee zu reiten schien, waren noch die glücklichsten. Es war doch ein wenig Ruhe, und sein wirrer Blick war nicht so entsetzlich als die nach Rettung dürstende Angst, die ewige Qual der Unruhe. Oft schlug er sich den Kopf an die Wand oder versetzte sich sonst einen heftigen physischen Schmerz. Den 8. morgens blieb er im Bette. Oberlin ging hinauf. Er lag fast nackt auf dem Bette und war heftig bewegt. Oberlin wollte ihn zudecken, er klagte aber sehr, wie schwer alles sei, so schwer. Er glaube gar nicht, dass er gehen könne, jetzt endlich empfinde er die ungeheure Schwere der Luft. Oberlin sprach ihm Mut zu. Er blieb aber in seiner früheren Lage und blieb den größten Teil des Tages so, auch nahm er keine Nahrung zu sich. Gegen Abend wurde Oberlin zu einem Kranken nach Belfoss gerufen. Es war gelindes Wetter und Mondschein. Auf dem Rückweg begegnete ihm Lenz. Er schien ganz vernünftig und sprach ruhig und freundlich mit Oberlin. Der bat ihn, nicht zu weit zu gehen, er versprach's. Im Weggehen wandte er sich plötzlich um und trat wieder ganz nah zu Oberlin und sagte rasch: »Sehen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich das nur nicht mehr hören müsste, mir wäre geholfen.« »Was denn, mein Lieber? Hören Sie denn nichts, hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille heißt? Seit ich in den stillen Tal bin, höre ich's immer, es lässt mich nicht schlafen, ja, Herr Pfarrer, wenn ich wieder einmal schlafen könnte.« Er ging dann kopfschüttelnd weiter. Oberlin ging zurück nach Waldbach und wollte ihm jemand nachschicken, als er ihn die Stiege herauf in sein Zimmer gehen hörte. Einen Augenblick darauf platzte etwas im Hof mit so starkem Schall, dass es Oberlin unmöglich von dem Fall eines Menschen herkommen zu können schien. Die Kindsmagd kam todblass und ganz zitternd. Er saß mit kalter Resignation im Wagen, wie sie das Tal hervor nach Westen fuhren. Es war ihm einerlei, wohin man ihn führte. Mehrmals, wo der Wagen bei dem schlechten Wege in Gefahr geriet, blieb er ganz ruhig sitzen. Er war vollkommen gleichgültig. In diesem Zustand legte er den Weg durch das Gebirg zurück. Gegen Abend waren sie im Rheintale. Sie entfernten sich allmählich vom Gebirg, das nun wie eine tiefblaue Kristallwelle sich in das Abendrot hob und auf deren warmer Flut die roten, toten Strahlen des Abends spielten. Über die Ebene hin am Fuße des Gebirges lag ein schimmerndes, bläuliches Gespinst. Es wurde finster, je mehr sie sich Straßburg näherten, hoher Vollmond. Alle fernen Gegenstände dunkel. Nur der Berg neben bildete eine scharfe Linie. Die Erde war wie ein goldener Pokal, über den schäumend die Goldwellen des Monds liefen. Lenz starrte ruhig hinaus. Keine Ahnung, kein Drang. Nur wuchs eine dumpfe Angst in ihm, je mehr die Gegenstände sich in der Finsternis verloren. Sie mussten einkehren, da machte er wieder mehrere Versuche, Hand an sich zu legen, war aber zu scharf bewacht. Am folgenden Morgen, bei trübem, regnerischem Wetter, traf er in Straßburg ein. Er schien ganz vernünftig, sprach mit den Leuten, er tat alles, wie es die anderen taten. Es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Ja, meine Damen und Herren, das waren ein paar Takte von Alban Bergs Oper Wozzeck. Sie hörten ein paar Zeilen der geliebten Wozzecks, der Marie. Und leider kann ich, glaube ich, auf die Oper Wozzeck heute kaum näher eingehen und will nun etwas den bisher gehörten, sehr erschütternden Text über Lenz von Büchner referieren, um einen allgemeinen phänomenologischen Zugang zu dem Text des Lenz zu bekommen, einen psychiatrischen Zugang, weniger einen psychotherapeutischen, also einen phänomenologischen, psychiatrischen Kommentar. Lenz war und ist eine historische Figur, ein bereits in jungen Jahren aufsehenerregender Schriftsteller der Sturm- und Drangzeit, unterwegs auf den Spuren Goethes, literarisch eine Antipode zu ihm. Im Elsass verliebte sich Lenz in Friederike Barillon, die zuvor eine Liaison mit Goethe gehabt hatte. Selbst aus einem Pfarrhause stammend, fand er dann vorübergehend eine Heimat bei dem Pfarrer Oberlin, einem Mann, der weitreichende Kontakte zu den gebildeten Personen der damaligen Zeit pflegte und den Bauern in den ärmlichen Vogesen wirtschaftlichen Fortschritt und bescheidenen Wohlstand vermittelte. Nach dem Tode Oberlins gerieten seine umfangreichen Tagebuchaufzeichnungen über den Aufenthalt Lenz in die Hände Büchners, der sie literarisch verwertete. Lenz war während des Aufenthaltes bei Oberlin psychisch schwer erkrankt. Die Tagebuchaufzeichnungen stellen zugleich eine Krankenbeobachtung und Krankengeschichte dar. Aus heutiger Sicht bestehen kaum Zweifel, dass Lenz an Schizophrenie erkrankt war. Besonders bemerkenswert für den Psychiater ist aber die Epoche, aus der diese Krankengeschichte stammt. Es handelt sich um den Beginn der Romantik in Deutschland, eine Zeit, in der die Psychiatrie soeben beginnt, sich als eigenständige Wissenschaft zu etablieren, jedoch immer in Konkurrenz zu Philosophie und Theologie, die ebenfalls einen Erklärungsanspruch für psychisches Kranksein erheben. Psychiatrische Diagnosen im engeren Sinne sind erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. Der Begriff Schizophrenie wurde erst von Eugen Bleuler 1911 geprägt. Davor existierten Vorstellungen von psychischer Krankheit und Krankheitseinheiten, die kaum etwas mit unseren heutigen gemein haben. Zur Zeit Büchners gab es einen wissenschaftlichen Streit zwischen sogenannten Psychikern und Somatikern, wie auch heute noch, jedoch mit völlig anderen Inhalten. Die Psychiker, vorwiegend durch Universitäten in enger Anlehnung an Philosophen und Theologen vertreten, vermuteten die Ursache psychischen Krankseins in einer moralischen Schuld, einem Abfall von Gott oder ähnlichen Vorstellungen in Anlehnung an Philosophen wie Kant und Schelling, die sich damals wie selbstverständlich auch mit seelischen Krankheiten beschäftigten. Die Somatiker hingegen waren unter den Anstaltspsychiatern zu finden, den Ärzten, die die neu gegründeten Irrenanstalten leiteten und die, ganz im Gegensatz zu Philosophen und Psychikern, auch tatsächlich Umgang mit Kranken pflegten. Sie sahen die Ursache psychischer Erkrankung nicht in moralischen Problemen, sondern schlichtweg in zugrunde liegenden Körperkrankheiten, wobei eine krankhafte Tätigkeit der Verdauungsorgane als Ursache favorisiert wurde. Generell zog man es vor, philosophisch über psychische Krankheit zu spekulieren. Die genaue Krankenbeobachtung war, wie jede empirische Methode, schlecht angesehen. Dies änderte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Kräpelin sein in wesentlichen Zügen noch heute gültiges System psychiatrischer Erkrankungen formulierte, basierend auf genauer Krankenbeobachtung. Auch die Anfertigung von Krankengeschichten mit minutiösen Beobachtungen wird psychiatriegeschichtlich Kräpelin als neue Leistung zugeschrieben. Büchner und Oberlin waren hier also der Fachdisziplin Psychiatrie weit voraus. Sie lieferten nicht nur eine genaue Krankenbeobachtung, sondern Büchner schildert in seinem Werk gleichsam die Krankheit auch aus einer Innenperspektive des Kranken. Er versucht sich also in dessen Welt hineinzuversetzen und aus seinem Erleben heraus zu schildern. Dabei tauchen in Ansätzen Erklärungsmuster von psychopathologischen Symptomen auf, wie sie erst sehr viel später im 20. Jahrhundert durch eine psychoanalytisch geprägte Betrachtungsweise wieder möglich geworden sind. Ich möchte mich hier jedoch aller Deutungen weitgehend enthalten und lediglich herausfiltern, welche deskriptiven psychopathologischen Symptome der Psychiater in Büchners Lenz vorfindet. Also da haben wir die sogenannten Vorpostensymptome respektive die sogenannten Initialsymptome. Die Handlung beginnt mit Lenz' Wanderung durchs Gebirg, bis er schließlich am Pfarrhaus bei Oberlin anlangt. Es kommt zu veränderten Erlebensweisen, die sich nur aus einer Schilderung des Betroffenen ergeben können. Es drängte ihm in der Brust, also körperliche Missempfindungen, sogenannte Zön- oder Könästhesien. Es war ihm alles so klein. Es wurde ihm leer, wieder wie auf dem Berg. Es kam ihm alles so traumartig, so zuwider vor. Es kam wie Angst an, wie Kindern, die im Dunkeln schlafen. Hier sind also sogenannte Derealisationserlebnisse angesprochen. Es liegt eine unheimlich düstere Stimmung vor, eine unbestimmte Erwartung von etwas Drohendem, eine Wahnstimmung. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er war im Leeren. Es kommt zu Andeutungen von Sinnestäuschungen, also Halluzinationen. Wenn die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallender Donner, und dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie ihrem wilden Jubel die Erde besingen, die einförmigen, gewaltigen Flächen und Linien, von denen es ihm manchmal war, als ob sie ihn mit gewaltigen Tönen anredeten, es wurde ihm, als hätte ihn was an der Stirn berührt. Hier befindet er sich in einer gespannten, unbestimmt ängstlich erwartungsvollen Stimmung, die Sinne erscheinen überwach, aber die Halluzinationen haben noch deutlich eine Als-ob-Qualität, das heißt, er verwechselt diese Erlebnisse noch nicht mit der Realität, kann sich von seinen übersteigerten Wahnwahrnehmungen noch distanzieren. Es kommt bereits einmal zu einem nächtlichen Erregungszustand, der, zu dieser Erkenntnis bedarf es einer erheblichen psychologischen Einfühlung, aus schierer Angst motiviert ist. Eine unnennbare Angst erfasste ihn. Er sprang auf, er lief durchs Zimmer, die Treppe hinunter, vors Haus. Ein dunkler Instinkt trieb ihn, sich zu retten. Er stieß an die Steine, er riss sich mit den Nägeln. Der Schmerz fing an, ihm das Bewusstsein wiederzugeben. Er stürzte sich in den Brunnenstein. Er bemerkt durchaus noch selbstkritisch, dass etwas mit ihm vorgeht. Er hegt eine geheime Hoffnung auf eine Krankheit, eine körperliche Krankheit, dürfen wir vermuten, die ihm seine veränderten Erlebnisweisen plausibel erklärlich machen könnte. Nach vorübergehender Besserung und Beruhigung unter den geordneten und wohlwollenden, strukturierten Bedingungen des Pfarrhauses kommt es jedoch zum erneuten, diesmal unzweifelhaften Ausbruch der Erkrankung. Als weiteres haben wir formale Denkstörungen. Als formale Denkstörungen werden Störungen des Gedankenganges und der Denkzusammenhänge bezeichnet, die für schizophrene Erkrankungen sehr charakteristisch sind. Er sprach später noch oft mit Madame Oberlin davon, aber meist nur in abgebrochenen Sätzen. Sie wusste wenig zu antworten, doch tat es ihm wohl. Im Gespräch stockte er oft, eine unbeschreibliche Angst befiel ihn, er hatte das Ende seines Satzes verloren. Hier handelt es sich um sogenannte Gedankenabbrüche. Er antwortete nichts wie gebrochene Worte. »Ach, sie ist tot, lebt sie noch? Du Engel, sie liebte mich, ich liebte sie, sie war's würdig, o du Engel!« Was der Dichter gebrochene Worte nennt, einen zunehmenden Zerfall des Sinnzusammenhangs nennt der Psychiater Denkzerfahrenheit. Verfluchte Eifersucht, ich habe sie aufgeopfert, sie liebte noch einen anderen, ich liebte sie, sie war's würdig, o gute Mutter, auch du, auch die liebte mich, ich bin ein Mörder. Ein hektischer Parforceritt von der Eifersucht über die Mutter bis zur Selbstbezichtigung als Mörder und all dies innerhalb eines einzigen Satzes. Bevor ein Gedanke zu Ende gedacht ist, liefert er selbst bereits das Stichwort für den nächsten, dem es wiederum ähnlich ergeht. Hier liegt eine deutliche Lockerung der assoziativen Zusammenhänge vor. Der innere Zusammenhang und die Motive des Denkens erschließen sich bei psychologischer Einfühlung durchaus, so auch bei vielen schizophrenen Patienten. Jedoch ist das Denken in merkwürdiger Weise aufgelockert und unzusammenhängend, für den Außenstehenden scheinbar wirr. Er zeichnete, malte, las, griff nach jeder Zerstreuung alles hastig von einem zu einem anderen. Es gelingt ihm offensichtlich nicht, bei einer Sache zu bleiben und diese zu Ende zu führen, sich darauf zu konzentrieren. Ein ganz typisches Problem bei schizophrenen Patienten, das Ausdruck der geschilderten Denkstörungen ist, liegen diese nur in milderer Form vor, sprechen wir von Basisstörungen bzw. kognitiven Störungen. Die Kranken sind typischerweise außerstande, etwa zu lesen oder fernzusehen. Inhaltliche Denkstörungen. Darunter werden vornehmlich Wahneinfälle, Wahngedanken, Wahnwahrnehmungen und so weiter verstanden. Typisch ist die unkorrigierbare Überzeugung der Realitätsverlust. Als er hört, ein Kind mit Namen Friederike sei gestorben, fasste er es auf wie eine fixe Idee. Er entwickelte den Wahn, seine frühere Geliebte sei gestorben, er habe sie umgebracht. Der vorsichtige Hinweis Oberlins, vielleicht lebten ja alle diese Personen noch, kann seinen Wahn nicht erschüttern. Am folgenden Tag rennt er davon, läuft zu Fremden und gibt vor, ein Mörder zu sein. Er kleidet sich in Sack und Asche. Durch die einfühlsame Schilderung wird auch hier das Symptom einer psychodynamischen Betrachtungsweise zugänglich. In seiner übergroßen schmerzlichen Gekränktheit ist mit der Liebe für ihn auch die geliebte Person gestorben. Das Ende der Beziehung wird mit Mord gleichgesetzt. Als nächstes haben wir dann noch Halluzinationen. Sinnestäuschungen werden nie so deutlich, dass sie völlige Realitätsgewissheit erreichen. Sie bleiben auf einer metaphorischen, mehrdeutigen Ebene. Er war fester geworden, wie er schloss mit der Predigt. Da fingen die Stimmen wieder an. Lass in mir die heiligen Schmerzen. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, dass er beständig laut mit sich redete, rief und dann erschrak er wieder, und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Und gegen Ende, sehen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich das nur nicht mehr hören müsste, mir wäre geholfen. Hören Sie dann nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille heißt? Als weiteres werden Katatone-Symptome beschrieben. Als Katatone-Symptome bezeichnet man diejenigen Symptome, die sich durch eine Veränderung des Ausdrucks und Bewegungsverhaltens, der sogenannten Psychomotorik, auszeichnen. Es gibt Formen der Schizophrenie, die ausschließlich Katatone-Symptome aufweisen. Zu den Katatomen-Symptomen zählen sowohl die vorwiegend nächtlichen Erregungszustände, Schlaflosigkeit und Bewegungsstürme. Es zuckten seine Glieder, es war ihm, als müsse er sich auflösen, er konnte kein Ende finden der Wollust, als auch das Gegenteil, ein stuporöser Zustand. Er lag im Bett ruhig und unbeweglich. Oberlin musste lange fragen, ehe er Antwort bekam. Charakteristisch ist hier der scheinbar unmotivierte Wechsel. Bald ging er langsam und klagte über große Schwäche in den Gliedern, dann ging er mit verzweifelnder Schnelligkeit. Ein typisches, scheinbar ganz unerklärliches katatones Symptom sind auch Stereotypien, zum Beispiel in der raschen Wiederholung ein und desselben gesprochenen Wortes. Das nennt man dann Verbigrationen. Im Gespräch stockte er oft, eine unbeschreibliche Angst befiel ihn. Er hatte das Ende seines Satzes verloren, dann meinte er, er müsse das zuletzt gesprochene Wort behalten und immer sprechen, nur mit großer Anstrengung unterdrückte er diese Gelüste. Hier findet sich tatsächlich nicht nur eine präzise Schilderung, sondern angedeutet auch eine sehr moderne Deutung dieses scheinbar so unverständlichen Symptoms. Die Wiederholung dient der Selbstversicherung und inneren Strukturierung in einer haltlos gewordenen Welt. Affektive Störungen. Typischerweise kommt es bei schizophrenen Erkrankungen in den akuteren Phasen zu gelegentlich inadäquaten Gefühlsäußerungen, also einer Parathymie, später zunehmend zu einer Affektverarmung. Beides ist hier eindrücklich beschrieben. Er lag in den heißesten Tränen und dann bekam er plötzlich eine Stärke und erhob sich kalt und gleichgültig. Seine Tränen waren ihm dann wie Eis. Er musste lachen. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf kommt es aber zu einer zunehmend affektiven Verarmung. Je leerer, je kälter, je sterbender er sich innerlich fühlte, desto mehr drängte es ihn, eine Glut in sich zu wecken. Es kamen ihm Erinnerungen an die Zeiten, wo alles in ihm sich drängte, wo er unter all seinen Empfindungen keuchte und jetzt so tot. und schließlich ganz am Ende, Lenz starrte ruhig hinaus, keine Ahnung, kein Drang. Die akute Krankheitsphase ist abgeklungen, es hat sich jedoch eine schizophrene Residualsyndrom mit Zeichen der Antriebslosigkeit und Gefühlsverarmung, das nennen wir sogenannte Minussymptome, ausgebildet. Er schien ganz vernünftig, sprach mit den Leuten, er tat alles, wie es die anderen taten, es war aber eine entsetzliche Leere in ihm, er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen, sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Weiterhin gibt's oder wird in Lenz ein läppisches Verhalten beschrieben. Es gibt Formen der Schizophrenie, die sich ausschließlich durch unreflektiert läppisches, extrem unernstes Verhalten auszeichnen. Das ist eine sogenannte Hebephrenie. Das Verhalten ist am ehesten so zu verstehen, dass der Betroffene in einer Welt lebt, in der nur die unmittelbare Wunscherfüllung zählt und kein weiter gestecktes Ziel, kein Bedürfnisaufschub möglich ist. Dies ist besonders bei Krankheitsbeginn in jungen Jahren häufig. Bei Lenz, manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding, das er gerade im Sinn hatte, auszuführen, und dann schnitt er entsetzliche Fratzen. Aus der Sicht des Psychoanalytikers ist der Kranke hier in die Welt des sogenannten Primärprozesses, eine frühkindlich traumartige Entwicklungsstufe, in der nur Triebwünsche gelten, regrediert. Dann werden Selbstmordversuche beschrieben. Suizidversuche sind natürlich nicht typisch für Schizophrene, sind jedoch bei Schizophrenen ebenso wie Selbstverletzungen ohne unmittelbare Tötungsabsicht überaus häufig. Auch hier wird wieder eine hervorragende psychologische Deutung dieser scheinbar so unverständlichen Handlungen mitgeliefert. Es handelt sich um einen Versuch, sich zu sich selbst zu bringen durch physischen Schmerz. Ungewöhnlich sind indes die halben Versuche zum Entleiben, die er fortwährend machte, die nicht ganz ernst waren. Gerade die Suizidversuche Schizophrener sind meist eher sehr ernst und enden häufig tödlich. Alles in allem bietet Lenz, also die Novelle von Büchner, ein nahezu komplettes Kaleidoskop schizophrener Symptome, die höchst eindrücklich, teils beobachtend, teils aus der betroffenen Perspektive geschildert und psychologisch gedeutet werden. Die Kategorisierung eines Psychiaters mag hier ein wenig nüchtern und schablonenhaft wirken. Es sei daher betont, dass keines dieser Symptome für sich allein bereits die Zuordnung zu einer schizophrenen Erkrankung erlauben würde. Über kurze Zeitdauer können alle diese Symptome auch bei sonst Gesunden, etwa nach Drogeneinnahme, bei schweren körperlichen Erkrankungen oder auch in der Folge psychischer Extrembelastungen auftreten. Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rheinwelle 92,5, mit diesen, ja, für uns doch immer wieder noch disharmonischen Klängen aus Alban Bergs Oper Wozzeck, nicht Wojzeck, wollte ich dann die heutige Sendung beschließen. Ich hatte ja angedeutet, zu Beginn meiner Sendung vielleicht auf den Wozzeck noch näher und den Wojzeck noch einzugehen, aber das darf dann einer späteren Sendung vorbehalten sein. Der Lenz hat uns im Februar doch ziemlich lange mit Beschlag belegt und der Text ist ja so grandios und erschütternd, dass das eigentlich ausreichend war. Aber die Musik Alban Bergs passt nun zum Büchner, respektive zum Lenz und eben zum Wozzeck. Sie haben, oder Wozzeck, auch ein klassischer Fall, den Büchner damals aufgegriffen hatte. Und Sie haben jetzt eben den Haupt, Hauptmann und den Arzt, beides sehr zynische Figuren, gehört. Der Arzt, der beim Wozzeck Experimente macht, um Soldaten eine bessere Nahrung zu geben und eine preiswertere Nahrung, an der sie dann und wodurch sie dann verrückt wurden. Ja, meine Damen und Herren, das war Kunst und Medizin von Dr. Rainer Matthias Dunkel, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und jetzt hören Sie wieder Swing und Jazz mit Andreas Hiller. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen weiterhin schönen Abend. Gute Nacht.